Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Heute mit diesen Berichten, wie der Kanton Graubünden am schon chronischen Problem, dass es zu wenig Hausärztinnen und Ärzte hat, dagegen halten dort, und zwar mit Massnahmen, die schon Früchte getragen haben. Und wir berichten über Kinder, die schwer krank sind, sterbenskrank. Im Kanton Graubünden vermittelt die Stiftung Pro Pallium den betroffenen Familien freiwillige Helferinnen und Helfer. Weitere Themen, das sind das grosse Musikfest im Süden vom Kanton St. Gallen und auch das Autospektakel, wo viele Rennsportfans begeistert hat, das Traditionsrennen am Grenzerberg. Und dann hat auch ein Schiedsrichter heute bei uns Platz im Infomagazin. Seine Kampfstätte ist der Ring im Sackmehl. Das Thema heute im Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag am 17. Juni. In der Redaktion heute der Martin De Plazes. Einen guten Abend. Die Hausärzte und Hausärztinnen sind in Graubünden so stark ausgebucht, dass sie ganze Familien nicht mehr aufnehmen können. Das Problem, das ist schon chronisch, auch vor dem Hintergrund, dass in den nächsten Jahren viele Hausärzte in Pension gehen. Punkto Nachwuchs hat der Kanton Graubünden Massnahmen schon umgesetzt, Massnahmen, die auch eine Wirkung zeigen. Laurin Michael.
Die ersten Massnahmen gegen den Fachkräftemangel sind schon im 2009 gemacht worden mit dem Programm Capricorn und im 2014 Zusatzcurriculum. Das hat der Kanton dann im 2022 unter einen Hut genommen. Mit folgendem Ziel, wie der Patrick Scheiwiler sagt. Er ist Leiter Hausarztmedizin vom Kanton Graubünden.
Im Endausbau ist das Ziel, dass man aus dem Curriculum, also aus dem Weiterbildungsprogramm der Spitäler, am Schluss etwa 5 zusätzliche Hausärzte bekommen. Und zusätzlich läuft auch noch das Praxisassistenzprogramm, das Capricorn, und dort daraus soll es auch zusätzliche Hausärzte geben.
Seit beide Förderungsprogramme von nur einer Abteilung organisiert wird, hat sich einiges tun. Darum zieht Patrick Scheiwiler ein positives Fazit.
Dass ich ganz viele junge Kolleginnen und Kollegen gewinnen konnte, die sich für das Programm interessieren, die jetzt vielleicht noch nicht dabei sind, aber gesagt haben, das ist super, da werde ich mich dann melden, wenn ich von der Weiterbildung her so weit bin, dass ich da könnte einsteigen könnte. Und dass wir auch schon zusätzliche Stellen gefunden haben, wo neue Angebote können absolviert werden können. Plus, wir haben mehr Stellen zur Verfügung und die haben wir schon zu einem grossen Teil können besetzen.
Laut einer Mitteilung von Bündner Hausarztmedizin gehen in den nächsten Jahren fast die Hälfte der Hausärztinnen und Hausärzte in Pension. Das führe vor allem zu einem Problem in den Randregionen des Kantons. Mit dem Förderungsprogramm gibt es nicht einfach von heute auf morgen neue Hausärzte und Hausärztinnen.
Es ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das Problem müsste eigentlich viel weiter unten angepackt werden. Nämlich, wir haben viel zu wenig Ausbildungsstellen an den Universitäten. Und da ist jetzt eine Initiative am Laufen, dass der Bundesrat aufgefordert wird, um hier mehr Stellen zur Verfügung zu stellen, dass eben auch mehr Ärzte in der Schweiz ausgebildet werden und wir nicht mehr so auf Zuwanderung angewiesen sind.
Die positive Entwicklung über die letzten zwei Jahre sind erfreulich. Trotzdem müsse der Kanton weiter gegen die Problematik ankämpfen. Die zwei Förderungsprogramme könnten aber eine mögliche Lösung gegen den Mangel sein.
Ja, und so scheint es wenigstens, hat Graubünden eine einigermaßen gute Lösung gegen den Hausärztemangel gefunden. Sie heisst Julia, sie ist 10-jährig und sie wird wohl nie erwachsen werden. Sie hat nämlich Kinderdemenz und verlernt alles, was sie einmal gelernt hat. Ihr Beispiel zeigt gut, warum Eltern von sterbenskranken Kindern Hilfe im Alltag brauchen und wo sie die Hilfe herkriegen. Christina Schmid berichtet.
Julia hockt auf einem grossen blauen Sitzsack in der Stube. Ihre braunen Augen starren auf den Bildschirm, wo ein Trickfilm läuft. In kurzen Abständen wandert ihr Blick vom Fernseher zu ihren Händen, wo sie auf einem Anhänger umeinander drückt und wieder zurück. Ihr Vater, der Mario Raciti, knüllt sich vor sie an, reibt ihre Beine und zeigt dann auf den Besuch, der in der Stube steht. Julia trüllt ihren Kopf von einer Frau zur nächsten, lächelt dazwischen und gibt laut von sich.
Ja, es ist Ja, was?
Julia war nicht immer so. Als Kleinkind ist sie aufgeweckt, springt viel umeinander und lernt immer mehr neue Sachen. So wie andere Kinder auch. Aber irgendwann kehrt es und es geht rückwärts. Sie fängt an, Sachen zu verlernen, erzählt ihre Mama durch seinen Schmied.
Wo sie zum Beispiel die Schuhe nicht mehr binden konnte, haben wir das der Geburt von ihrer Schwester zugeschrieben. So eine Art Regression, dass sie halt Hilfe von uns wollte, die sie vorher vielleicht nicht mehr gebraucht hat. Und im Nachhinein kann ich doch sagen, dass wir einfach gemerkt haben, dass sie gewisse Sachen nicht mehr so gut sicher können merken, wenn man ihr einen Auftrag gegeben hat, was weiß ich, in den Keller aber ein paar Spaghetti holen oder dass das einfach nicht mehr ganz so einfach gegangen ist. Und mit der Zeit hat sie Wörter vergessen, also die Sprache ist zurückgegangen. Und so ist das halt immer mehr und mehr zurückgegangen und heute redet sie nicht mehr.
Vor mehr als 4 Jahren hat Julia die Diagnose Kinderdemenz gekriegt und hat sie dann immer mehr verlernt. Heute braucht sie bei allem Hilfe. Beim Essen, beim Zähneputzen, beim Anlegen, beim Laufen, beim Einschlafen. Die Julia kann nichts mehr allein machen. Für ihre Eltern heisst das Betreuung und Pflege rund um die Uhr. Die Alexandra Gächter ist Leiterin Ost bei der Stiftung Propalium und sie sagt,
die Eltern kommen oft an ihre Belastungsgrenzen und eigentlich will man da vermeiden, dass sie überhaupt an die Erschöpfung kommen. Das Beste wäre eigentlich, sobald man eine Diagnose überkommt von einem Kind mit einer lebenslimitierenden Erkrankung, dass man könnte die Familie von Anfang an unterstützen und begleiten.
Das haben Julia ihre Eltern gemacht. Etwa ein halbes Jahr nach der Diagnose haben sie sich bei der Stiftung Propalium gemeldet, um Unterstützung zu kriegen. Und seither kommt einmal in der Woche eine freiwillige Helferin vorbei, sagt Ursina Schmid.
Einerseits waren wir froh um die Unterstützung, damit wir einfach auch gewisse Freiräume für uns können schaffen konnten, um Hausarbeiten oder Büroarbeiten erledigen oder auch um etwas mit den Mädchen unternehmen, weil also jemand von uns, mein Mann oder ich, arbeiten und der andere schaut auf die zwei Mädchen, auf die Julia und auf die Jada. Und wenn man dann allein ist mit ihnen beiden, dann sind wir eigentlich auf da daheim beschränkt. Dann ist es schwierig, zum rauszugehen, um etwas zu machen. Und zusammen dann mit der Begleitung von der Propalium können wir auch schwimmen oder reiten gehen, weil wir dann einfach das Zweite sind.
Möglich macht das die freiwillige Helferin Tanja Kählin. Seit mehr als 4 Jahren besucht sie die Familie jeden Mittwoch Nachmittag, wenn der Papa von der Julia allein daheim ist mit den beiden Mädchen. Wenn Tanja Kählin am 2 kommt, dann sind die Mädchen meistens auf dem Gucci am Ruben, weil sie erst gerade vom Kindi oder der Schule heimgekommen sind.
Und wenn ich komme, dann ist das erste Mal, dass der Papa ein bisschen entspannen darf, vielleicht ein bisschen auf den Balkon und ich dann die Mädchen mal begrüßen und bei den Mädchen sein. Dann fangen wir uns meistens schon an, anlegen, gehen vielleicht voraus spazieren. Heute Nachmittag ist gerade Baden angesagt, ins Hallenbad. Und dann kommen wir nachher wieder zurück, gehen das Ferien essen und dann ist der Nachmittag auch schon ziemlich wieder vorbei. Ja.
Laut der Tanja Kählin sind das jeweils unschöne Nachmittage, die ihr auch viel geben. Das bedeutet ihr viel, dass sie jemandem helfen kann, der diese Hilfe wirklich braucht. Aber es sei nicht immer einfach, gibt sie zu.
Es gibt schon Sachen oder auch Phasen, denke ich, wo es jetzt vielleicht, wenn es der Julia schlechter geht oder wenn etwas ist und du merkst, die Familie ist so am Anschlag, es sind alle müde und du kannst fast nicht helfen, das zu tragen. Dann gibt es schon so Phasen, wo ich finde, ist gut, habe ich den Heimweg. Wenn es schön ist im Sommer oder Frühling bis Herbst, gehe ich viel mit dem Velo. Und das ist für mich dann so gut zum Abschalten, zum Kopf lüften und wieder dann daheim ankommen. Das ist so das, was ich dann schon ein bisschen nutzen kann, um wie ein bisschen loszulassen. Auch, ja.
Seit 7 Jahren begleitet Tanja Kählin Familie mit sterbenskranken Kind. Seit 4 Jahren auch die Familie von der Julia und macht das freiwillig, um die Eltern wenigstens ein bisschen zu entlasten.
Ja, und wie Tanja Kählin dazu gekommen ist und warum sie sich auch schon überlegt hat zum Aufhören, darüber berichten wir morgen am Dienstag im zweiten Teil von der RSO-Wochenserie zum Thema «Hilfe für Eltern von sterbenskranken Kindern». Ein Modellauto oder etwas aus Lego zusammenbauen, das haben die meisten von uns wahrscheinlich auch schon einmal gemacht. Aber selber ein Auto von Grund auf zusammenbauen, das ist eher selten. Rutsch Minzi hat am Wochenende am Grinzer Bergrennen bei Mullis sogar jemanden getroffen, der selber ein berühmtes Rennauto zusammengebaut hat.
Das Original hat ab 1966 viermal nacheinander das 24-Stunden-Rennen von Le Mans in Frankreich gewonnen und ist der Hauptdarsteller im Film Le Mans Ford vs. Ferrari, wo es genau um diese Rennen geht. Die Rede ist vom Ford GT40 Le Mans. Schon immer von so einem Auto träumt hat der Valentino Frei.
Ich hatte das Auto seit klein auf immer im Auge gehabt. Kann man natürlich das Original nie leisten. Da reden wir von recht hohen Kosten. Und irgendwann war der Zeitpunkt da, wo ich gesagt habe, ich mache ein Projekt, ich baue mir das Auto selber.
Der Valentino Frei war Techniker von Beruf und hat sich darum zum Ziel gesetzt, den Klassiker unter den Rennautos von A bis Z selber zu machen.
Ich habe die ganze Konstruktion gemacht, Engineering gemacht, habe dann alle Teile sauber gezeichnet, die Teile herstellen lassen. Die ich nicht selber machen kann, den Rest habe ich alles selber gemacht. Und dann ist dann der Tag gekommen, wo die Ware da war. Und dann hat man dann angefangen, das Auto zusammenzumachen.
Nach 2 Jahren Planung und Herstellung von allen Einzelteilen ist es dann losgegangen mit dem effektiven Zusammenbauen des Autos. Noch einmal 2 Jahre sind für Testfahrten und Optimierung des Rennautos draufgegangen, also bis alles perfekt war. Weil die selber gebaute Replika vom Ford GT40 Le Mans ein Rennauto ist und nicht auf die Strasse darf, sind die Vorgaben auch ein bisschen anders. Heisst, es hätte kein Fahrzeugausweis und ein weisses Nummernschild, sondern einen Wagenpass und eine Startnummer.
Das Auto muss dem Reglement entsprechen, je nachdem, was für Kategorien man fährt. Jetzt da ist es natürlich einfach, es ist nicht ein Wettbewerb in dem Sinn, sondern eine Demonstrationfahrt. Das Memorial vom Kärntenbergrennen und das ist natürlich speziell. Das Auto muss einfach sicher sein, muss sich gut fühlen, es darf nichts passieren. Wenn etwas nicht gut ist bei einem solchen Auto, dann muss man einfach abbrechen.
Sicher ist es aber am Samstagmorgen eben nicht gewesen. Es hat geregnet und die Strecke ist für die Art von Rennautos, wie es der Ford GT40 Le Mans 1 ist, nicht befahrbar gewesen. Am Nachmittag hat es dann aber besser ausgesehen und der Valentino Frei durfte den Kärntner Berg aufheizen.
Es ist eine Demofahrt und wir wissen, dass wir, wenn es so Verhältnisse sind, natürlich nicht alles geben. Natürlich fährt man zügig auf, aber man fährt so auf, dass man es noch verantworten kann. Man will ja nicht die Strecke blockieren oder sogar jemanden gefährden.
Dazu habe ich gekommen, dass das Auto einen Haufen Geld gekostet hat, auch wenn er es selber zusammengebaut hat. Darum sei es sein Ziel, am Ende des Wochenends sein Auto wieder heil mit Heizen.
Ja, ein Videobeitrag zum Ford GT40 Le Mans vom Valentino Frei gibt es ab morgen auf südostschweiz.ch.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Ja, Musik ist in der Luft gelegen. Am letzten Wochenende hat im Mels das grosse kantonale Musikfest von St. Gallen stattgefunden. Mehr als 80 Musikvereine haben sich im Wettbewerb gemessen und ihr geübtes Programm vorgetragen. Der Thies Fritschi hat die Musikgesellschaft von Flums begleitet. Musikanten von Flums haben den Wettbewerb eröffnet und am Schluss ist es auch noch sehr emotional geworden.
Samstagmorgen, kurz vor 7:30. Die Musikerinnen und Musiker von der Musikgesellschaft Flums sitzen schon auf der Bühne im Konzertsaal Verrucano z'Mels.
Sie spielen sich individuell ein, machen das Instrument warm. Dann in knapp 45 Minuten geht es los mit dem Wettbewerb. Eine Situation, die die Musik Flums kenne, sagt der Dirigent Dominique Ueli.
Wir sind uns das gewohnt, weil wir haben jedes Jahr einen Kreismusiktag und darum ist eine Bewertung eigentlich im Jahresprogramm verankert. Es ist aber so, dass wir sonst unter einem Jahr eher auf der Unterhaltungsmusik unterwegs sind und dementsprechend ist das auch für uns jeweils ein bisschen eine Herausforderung.
Der Dominique Ueli dirigiert selber schon seit über 30 Jahren. Seit 3 Jahren hat er Flums unter sich. Obwohl er schon viele Jahre am Dirigieren ist, sind derartige Anlässe immer noch etwas Spezielles.
Es ist immer wieder erstaunlich. Eigentlich habe ich eine grosse Erfahrung, Routine und eine gewisse Ruhe. Aber jedes Mal, wenn es wieder auf einen solchen Wettbewerb und zum Teil auf ein Konzert geht, dann geht der Puls auch bei mir rauf. Und es ist eine gesunde Anspannung umeinander.
Sag mal, deine Hand flattert schon.
Nein, sie flattern tatsächlich noch nicht. Ich glaube, wenn du mich in einer halben Stunde noch mal fragen tust, könnte es sein, dass sich etwas bewegen tut.
Bei der Vorprobe hat dann das ganze Chor zusammen eingespielt. Mit rhythmischen Übungen, zum Teil leislich, zum Teil laut, hat man sich an Raum gewöhnt. Genau das hat mir Zeit gegeben, um mit Hans Mattis zu reden. Der ältere Herr war früher bei der Musik Mels und hat sich freiwillig als Vereinsbegleiter gemeldet. Weil der ganze Tag an einem kantonalen recht durchgetaktet ist, hat er eine gewichtige Aufgabe.
Ja, meine Aufgabe ist einfach, eben den Leuten zu sagen, die nächsten Wege und wohin sie müssen und dass sie zur rechten Zeit am rechten Ort sind.
Du hast ja selber auch Musik gemacht, also sozusagen unter Freunden. Versteht man sich da gut?
Ich meine auch, das ist immer wunderbar, wenn so Musikanten zusammen können. Man hat sofort ein offenes Ohr auf einem und man kommt gut aus miteinander. Das ist immer schön.
Flumser Musik, bis jetzt anständig gewesen?
Ja, bis jetzt. Ist ja noch früh am Morgen.
Zurück zu den Flumser. Das Einspielen war fertig und es ist noch 5 Minuten bis zum Wettbewerb gegangen. Da habe ich die Hand vom Dirigent Dominique Ueli nochmal gesehen, ob es echt jetzt ein bisschen am Zittern ist.
Ich habe das Gefühl, es ist immer noch ruhig, aber der Ringfinger dort zuckt ganz wenig. Also es steigt langsam.
Ihr spielt zwei Stücke, ein Selbstvollstück und ein Aufgabestück, Fanfare on the Rocks. Was ist das für ein Stück? Leidet euch das oder habt ihr da brutal Arbeit drin gehabt?
Es war ein extrem schwieriges Stück. Es ist eine ganz lässige Nummer mit unterschiedlichen Stilen, aber hat unglaubliche Schwierigkeiten. Es ist aber so, das Aufgabestück soll ein bisschen herausfordernd sein. Und ich sage immer, es stellt für alle die gleichen Herausforderungen. Aber wir sind tatsächlich wirklich fest am Üben und am Kämpfen gewesen.
Mit was für Ziel geht man eigentlich an so einem Wettbewerb? Sagt ihr, wir wollen gewinnen oder man macht einfach mit?
Das ist ganz unterschiedlich. Es ist ganz klar, das erste Ziel ist bestmögliche Leistung. Das ist das, was wir selber etwas dazu beitragen können. Hingegen mit der Platzierung oder auch Festzeug oder so oder hohe Punktzahl, dort ist eine Jury umeinander. Und man hat natürlich auch andere Vereine, die das gleiche Ziel eigentlich haben. Und darum ist das von unserer Seite her ganz klar so bestmögliche Leistung. Und dann hoffen wir, dass es uns möglichst weit aufschwemmen tut.
Es geht jetzt gleich los. Ich lasse dich jetzt wieder springen und alles Gute am Wettbewerb.
Danke vielmals.
Bei den Musikern und Musikerinnen von Flums selber hat man die Anspannung zum Teil gesehen. Andere haben es völlig locker genommen.
Ich bin jetzt gerade die Ruhe selbst, aber ich merke schon, die einen sind recht nervös da drin. Die einen sind ein Mummentiger und wieder andere sind natürlich ruhig und sehr erfahren und das hilft vielen auch.
Ich freue mich jetzt darauf, dass wir zeigen dürfen, was wir geübt und angeschafft haben. Ja, und geniesse es.
Und dann ist es losgegangen. Mit dem Selbstwahlstück «The Legend of Maracaibo». Ein rund 10-minütiges Werk, das die Geschichte von einer Seeschlacht erzählt. Mit ruhigen Stellen und dann natürlich mit Passagen, die vor Energie nur so strotzen und die rund 70-köpfige Musik aus allen Rohren schiesst. Das zweite Stück war «Fanfare on the Rocks». Das Aufgabenstück haben alle Musiker in dieser Stärkeklasse spielen. Auch da hat Flums brilliert und ganz am Schluss das Publikum begeistert. Das so begeistert, dass es eine Standing Ovation gegeben hat. Derartig Begeisterungsstürme sind an einem Wettbewerb außergewöhnlich und gehen auch dem erfahrenen Dirigent Dominik Ueli nahe.
Das habe ich auch noch nie erlebt. Das war gewaltig. Und man sieht es im Radio jetzt nicht, ich habe Tränen in den Augen. Das ist unglaublich, was jetzt hier abgegangen ist. Meine Musik hat ein unglaublich tolles Vorspiel gemacht. Beide Stücke haben sehr, sehr gut vortragen. Und wenn so einen tollen Applaus und dann noch Standing Ovation, das ist, ja, was soll da noch besser sein?
Ein gelungener Vortrag, also aus Dirigentensicht. Was die Jury zum Vortrag gemeint hat, das hat man zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst.
Ja, einen Grund zum Feiern hat die Musikgesellschaft von Flums auch gehabt. Am Schluss haben Flumserinnen und Flumser mit ihrem Vortrag den zweiten Platz gemacht gehabt. Am Wochenende sind Schwinger aus der Region wieder im Sackmehl gestanden. Ein Monat nach dem Glarner Bündner ist in Davos Bündner Glarner Kantonalschwingfest in der Reihe gewesen. Gerade so wichtig wie die Schwinger selber am derartigen Wettkampf sind die, die ganz genau heranschauen, entscheidend und Kommandos geben. Kampfrichter, es berichtet Carina Melcher.
Martin Plump war das Wochenende einer von 12 Kampfrichtern, der den Schwinger in Davos genau über die Schulter oder besser gesagt an die Schulter geschaut hat. Weil jemand muss ja auch entscheiden, wer so einen Gang gewinnt oder verliert. Anfangen die Aufgaben der Kampfrichter aber schon vor der eigentlichen Gang losgeht, wie Martin Plump sagt.
Sie sollten die richtigen Hosen anlegen, die richtige Farbe, die richtigen Schwinger. Bei den Aktiven ist es weniger heikel. Bei den Buben hat man da noch etwas durcheinander, was man aufpassen in einem Heftchen machen. Und nachher halt eben entscheiden, ist er gewesen oder nicht, respektive die Notengebung.
Mit «ist er gewesen oder nicht», meint Martin Plump, hat ein Schwinger den Rücken so am Boden, dass der Gang entschieden ist. Und da braucht es ein gutes Auge. Entschieden ist ein Gang zum Beispiel dann, wenn ein Schwinger den anderen so abdrücken mag, dass der beide Schultern ganz im Sackmehl hat. Das ist aber nicht ganz einfach zu sehen, mitten im Trubel.
Das Schwierigste ist wahrscheinlich die Ruhe bewahren, wenn es einfach schnell geht, dass man ruhig bleibt und wirklich entscheidet, ist er oder nicht. Das geht halt etwa eine Sekunde.
Damit man die nötige Ruhe behalten können, muss man als Kampfrichter, vor allem an den grösseren Schwingfest, auch das Publikum ausblenden, damit man sich nicht beeinflussen lässt.
Also wenn du einen Haufen Publikum hinter dir hast und bei jedem Schulterzwicken machen, das ist das Problem, dass bei den Spitzenschwingern das Publikum so mitgeht, dann hast du das Gefühl, es sei ein spannender Gang. Und wenn du das neutral beachtest, ist das nicht viel mehr als bei den anderen. Respektive, wenn du zwei Schwinger hast, die je 80 Kilo haben und der, die je 110 haben, dann macht das ein völlig anderes Bild, es sieht ganz anders aus.
Trotz Ruhe und einem guten Auge kann es beim Kampfrichter auch mal zu einem Fehler kommen. Es gibt die Fehlentscheide, die nicht so schlimm sind. Zum Beispiel, wenn die Schwinger zu nah an den Rand des Sackmehls gehen und der Kampfrichter den Gang dann zu früh abbricht. Dann können die Athleten aber wieder zurück in die Mitte des Platz und weitermachen. Schlimmer sei es, wenn ein gangentscheidender Fehler passiere. An eine solche Situation kann sich Martin Plump noch gut erinnern.
Vor 3 oder 4 Jahren hatte ich im Sertig einen Fehlentscheid. Dort war ich wirklich selber schuld. Das ist hart. Dem habe ich einen Tag, zwei zu knagen. Dort habe ich abgerufen, fälschlicherweise. Und sonst hätten sie wahrscheinlich gewonnen. Dann haben sie gestellt, ob mich mehr so, sagt man, fordert psychisch.
Für die psychische Forderung kriegen die Kampfrichter übrigens keinen Lohn. Sie arbeiten ehrenamtlich. Spesen und einen Mittag gebe ich es aber.
Ja, und der Tagessieg am Bündner Glarner in Davos hat sich der Zürcher Jeremy Vollen weitergeholt. Bester Bündner war der Marc Jörger von Domadims. In 30 Sekunden ist es 18 Minuten vor dem 6. Und damit war es das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag, am 17. Juni. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch/radio oder auch als Podcast. Das nächste Magazin, das gibt es wieder morgen am Dienstag, wie gewohnt, ab 16:45 Uhr. Natürlich nur hier auf RSO. Ein Mikrofon sagt für heute auf Wiederhören, der Martin De Plazes. Einen guten Abend, Docken.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.